Kontinent ändert sich. Ich kann aber trotzdem in vielerlei Hinsicht ziemlich direkt an das anknüpfen, was der Lühr gerade erzählt hat, weil es tatsächlich so ist, dass an einigen Punkten strategische Lehren, die aus dem Einsatz in Afghanistan gezogen worden sind, im Moment auch schon konkret versucht werden, von der Bundesregierung in Strategien, militärischen Strategien auf dem afrikanischen Kontext umzusetzen. Das betrifft verschiedene Punkte. Einerseits betrifft es einen Ausbau und quasi einen auf breitere Füße gestellten Ansatz der zivil-militärischen Zusammenarbeit. Es betrifft aber auch das, was Lühr an anderer Stelle mal als Afghanisierung des Krieges bezeichnet hat, also quasi Ausbildungsprozesse der Streitkräfte vor Ort und ich würde fast sagen, so eine Art Outsourcing militärischer Gewaltanwendung, aber immer noch unter der eigenen Kontrolle stehend. Unser Panel heißt ja jetzt auch von Afghanistan nach Afrika und tatsächlich ist es so, dass die Zeiten, dass westliche Staaten kein militärisches, kein wirtschaftliches Interesse am afrikanischen Kontinent zeigen, vorbei. Allerdings, wenn man sich die Karte anguckt, auf denen verschiedene Bundeswehreinsätze, die im Moment mandatiert sind, anschaut, dann ist es immer noch so, dass mit einer Mandatsobergrenze von 3.300 Soldaten der Bärenanteil der deutschen Soldatinnen in Afghanistan weiterhin stationiert ist. Trotzdem ist es so, dass erstens relativ der Anteil oder die Bedeutung Afrikas zunimmt und zweitens in Zukunft ist auch gar nicht mehr unbedingt das Konzept, dass besonders viele Soldaten und Soldatinnen ins Ausland geschickt werden, sondern dass eben quasi ein strategischer Schwerpunkt eher darauf gelegt wird, dass die Soldaten einerseits gezielte Kampfaufträge quasi ausführen sollen und andererseits eben aber dazu da sind, vor Ort vernetzt zu agieren und Leute vor Ort so auszubilden, dass quasi die Kämpfe dann mit den eigenen Militärs in Anführungsstrichen ausgetragen werden können. Der Generalleutnant Hans-Werner Fritz, Chef des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr, hat im Januar 2014 einen Ausblick gegeben auf die anstehenden Herausforderungen für deutsche Soldatinnen im Auslandseinsatz. Interessant ist an dieser Rede unter anderem gewesen, dass vom Hindukusch eigentlich nur am Rande die Rede war. Und er hat die Prognose gewagt, dass, Zitat, uns Afrika, insbesondere sein Norden und die Mitte in den nächsten Jahren vermehrt beschäftigen werden. Und er hat auch ziemlich direkt gesagt, dass er davon ausgeht, dass die deutschen Sicherheitsinteressen in Zukunft mit einem Radius von 2.000 oder 5.000 Kilometern um Deutschland herum explizit nicht mehr enden werden, sondern dass die Bundeswehr vermehrt in immer weiteren Abständen oder in immer weiteren Entfernungen von der Bundesrepublik, besonders in Afrika, zu tun haben werden. Dazu passt auch, was was EU-Entwicklungskommissar Louis Michel schon 2009 gesagt hat, Europa ist keine Heilsarmee, auch wir haben wirtschaftliche Interessen in Afrika und damit zusammenhängend hat eben der Oberstleutnant, der hier mit diesem schönen Foto gerade an die Wand projiziert ist, gesagt, dass es perspektivisch ihm darum geht, dass die Militärpolitik in Afrika nicht mehr so wahnsinnig sehr nur an NATO-Politik geknüpft ist, sondern dass es eben quasi immer wichtiger auch wird, EU-Militärinterventionen auszubauen und auch von Deutschland zu unterstützen. Die Interessen der Bundesrepublik sind dabei auch nicht wirklich von EU-Interessen zu trennen, wobei Deutschland einerseits gemeinsam mit Frankreich die Entwicklung immer mehr vorantreibt, die EU zu einem ernstzunehmenden Faktor, auch militärisch in weltweiten imperialistischen Auseinandersetzungen und Interessenskonflikten zu machen. Andererseits aber auch immer wieder Rivalitäten zwischen Deutschland und Frankreich da zum Vorschein kommen, zu denen ich gleich auch noch mal ein, zwei Worte sagen werde. Bevor ich zwei Beispiele für konkrete Militärinterventionen in Afrika kurz vorstelle, möchte ich ein bisschen was zu zwei neuen Strategiepapieren sagen, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden. Das eine ist das Afrika-Strategiekonzept der Bundesregierung, der Großen Koalition, das im Mai 2014 vorgestellt wurde. Und das andere ist das Afrika-Konzept des BMZ, das Bundesminister Müller von der CDU zwei Monate vorher im März 2014 vorgestellt hat. In den Leitlinien zur Afrikapolitik der Bundesregierung und in diesem neuen Afrika-Konzept des BMZ geht es generell eigentlich ziemlich deutlich um die wachsende Bedeutung Afrikas für Deutschland. Und ein interessanter Begriff, der da lanciert und auch immer wieder betont wird, ist, dass Afrika in Zukunft nicht mehr nur als Krisen- und als Konfliktkontinent wahrgenommen werden soll, sondern dass Afrika als Chancenkontinent für die deutsche Politik und für die deutsche Wirtschaft in den Mittelpunkt gerückt werden soll. Gleichzeitig ist man sich auch natürlich noch einigen Problemen bewusst, die da im Wege stehen. Es wird dann ganz viel von Überbevölkerung gesprochen, ganz viel davon gesprochen, dass es ja viele gescheiterte Staaten in Afrika gäbe, was natürlich auch damit verbunden ist, dass quasi da ein Konfliktpotenzial gesehen wird und dass befürchtet wird, dass Terrorismus, Piraterie und Fluchtbewegungen Europa und Deutschland immer unmittelbarer treffen. Also in der Analyse ist natürlich nicht davon die Rede, wie eine Machtpolitik und eine Interessenpolitik quasi Armut und Konflikte auch auf dem afrikanischen Kontinent schafft, sondern die Konflikte, die es gibt, seien endogen produziert und jetzt müsse quasi Deutschland als imperialer Akteur darauf reagieren und diese Konflikte lindern helfen. Es werden in dem Papier einige explizit ökonomische Ziele formuliert. Da gehört zum Beispiel zu, dass größere Märkte mit einer Freizügigkeit von Kapital und Arbeit geschaffen werden sollen, dass Handelshemmnisse abgebaut werden sollen und so weiter. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie darüber gesprochen wird, dass eine landwirtschaftliche oder eine ländliche Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent gefördert werden soll, heißt es auch immer ganz direkt dazu, dass die deutsche Wirtschaft mit eigenen Beiträgen in diesen Prozess eingebunden werden soll. Dann soll es sowas wie eine nachhaltige Rohstoffpolitik geben, was eigentlich nur bedeutet, dass quasi der Zugriff auch der deutschen Wirtschaft auf die Rohstoffe in Afrika zukünftig besser abgesichert werden soll. Nachhaltig heißt dann natürlich auch zumindest mittelfristig nachhaltig für die deutsche Wirtschaft und nicht für die jeweils betroffenen afrikanischen Staaten. Es soll quasi eine Verbesserung der Zugriffsrechte auch deutscher Konzerne zukünftig besser ausgebaut werden. Und Zitat, eine vertrauensvolle Kooperation im Rohstoffbereich erhöht dabei die Versorgungssicherheit für die deutsche Wirtschaft. Ein dritter Punkt ist, dass Hermes für Afrika aufgebaut werden soll. Ich weiß nicht, ob alle mit diesem Begriff etwas anfangen können, aber da geht es eigentlich darum, dass diese Hermes-Deckung, das sind Kapitalausfallversicherungen für deutsche Wirtschaftsinvestitionen in Afrika ausgebaut werden sollen, was im Endeffekt nichts anderes heißt, als dass deutsche Konzerne motiviert werden sollen, in Afrika vermehrt zu operieren und wenn dabei was schief geht, quasi deutsche Steuerzahlerinnen im Endeffekt diese Gefahren abdecken. Sehr ausführlich werden verschiedene zivil-militärische Ziele in den beiden Afrika-Strategien formuliert. Das heißt einmal, dass ganz generell die zivil-militärische Zusammenarbeit weiter ausgebaut werden soll in Afrika. Die Bundesregierung sieht eine Notwendigkeit dafür, einen breiten, die Aktivitäten aller Ressorts einbeziehenden, umfassenden und vernetzten Ansatz anzustreben. Und das heißt eben, dass quasi militärische Interventionen in Zukunft nicht auch nur annähernd getrennt von anderen Politiken auf dem afrikanischen Kontinent gesehen werden können. Es sollen Auslandsvertretungen einbezogen werden, Mitarbeiterinnen der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch grenzpolizeiliche Verbindungsbeamte, Vertretungen der Außenhandelskammern, Militärberater, die Bundeswehr, aber auch Vertreterinnen zum Beispiel von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass zumindest laut Bundesminister Müller diese zivil-militärische Zusammenarbeit in Zukunft auch zum Beispiel zwischen Deutschland und Frankreich besser ausgebaut werden soll. Und als Beispiel dafür hat er gesagt, dass das Engagement in der Zentralafrikanischen Republik, zu dem die Bundesrepublik entwicklungspolitisch und Frankreich militärisch beigetragen habe, ein super Beispiel dafür wäre, wie man auch diese zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen zwei Staaten organisieren kann. Und er sagte dazu, Zitat, ich danke den französischen Freunden, die hier großartige Arbeit geleistet haben. Was vielleicht auch nochmal ein bisschen dieses Bild widerruft, dass Müller ja quasi als Entwicklungsminister derjenige ist, der eigentlich von Militarisierungsprozessen gar nicht so wahnsinnig viel wissen möchte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch die Festigung, Zitat, afrikanischer Kontrolle und die Unterstützung der afrikanischen Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass Militärstrukturen auch quasi in afrikanischen Ländern unter deutscher Kontrolle ausgebildet und ausgebaut werden sollen. In den einzelnen Staaten heißt es dann, dass die sogenannte Sicherheitssektorreform quasi ausgebaut werden sollen. Das heißt, es wird Militär ausgebildet, es wird Polizei ausgebildet, und in der IMI ist es mal sehr schön so formuliert worden, dass eigentlich im Grunde Repressions- und Kontrollorgane von Regimen an der Macht ausgebaut werden, die natürlich dann unsere Regime sind. Das heißt also, es sind alles Regierungen, die den deutschen Interessen wohlgesonnen sind und die dann deutsche sicherheitspolitische, geostrategische und wirtschaftliche Interessen unterstützen sollen und dabei auch oft gegen den Willen der eigenen Bevölkerung durchsetzen sollen. Dazu passt, fand ich auch eigentlich noch relativ interessant, dass eine Art afrikanische Sicherheitskonferenz explizit nach dem Vorbild der Münchner Sicherheitskonferenz etabliert worden ist. Die hat zum ersten Mal am 26. und 27. April in Äthiopien stattgefunden. Es waren eben eingeladen Vertreterinnen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, dem Auswärtigen Amt, Entwicklungshilfeorganisationen und so weiter. Und vor Ort ist man sich eigentlich relativ bewusst darüber, dass man in diesem angeblich doch gleichen Austauschprozess nicht wirklich selber erziehungsberechtigt ist. Dieses Zitat ist besonders schön von dem derzeitigen Vorsitzenden dieses TANA-Forums und ehemaligen nigerianischen Präsidenten, der sagt, die Münchner Sicherheitskonferenz hat ein Kind, auf das sie stolz sein kann, sie hat eine schöne afrikanische Tochter. Der letzte Punkt, der in diesem Zusammenhang interessant ist, ist quasi, dass in dem Afrika-Strategiekonzept eine präventive Migrationspolitik als wichtiger Faktor noch formuliert wird. Als Begründung dafür wird explizit auch formuliert, dass irreguläre Migration, Zitat, auch nicht ganz einfach zu handeln sei für die Bundesrepublik, denn Afrika sei ja Nachbarkontinent mit einem Weg nach Europa und, Zitat, Fluchtbewegungen machen auch vor Europa nicht halt, weder der Weg durch die Sahara noch über das Mittelmeer schrecken die Flüchtlinge ab. Also auch hier geht es darum, nicht die Ursachen von Flucht zu bekämpfen, sondern die Flüchtlinge selber dann vor den Grenzen Europas zu bekämpfen. Wie der Zufall es so will, gibt es auch schon jetzt Bundeswehr-Einsätze, die ziemlich gut zu dieser neuen Afrika-Strategie passen. Und von denen werde ich jetzt in zwei Regionen beispielhaft Einsätze vorstellen. Erstmal wird es kurz um die Strategie in Mali gehen. Die Bundeswehr ist in Mali mit derzeit zwei Missionen im Einsatz. Das eine ist die Mission MINUSMA, die United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission. Die gibt es seit April 2013 und mit einer Mandatsobergrenze für deutsche Soldatinnen von 150, also im Vergleich zu Afghanistan nicht viele Soldatinnen. Und der zweite Einsatz, die EUTM Mali, das ist quasi eine klassische Trainings- und Ausbildungsmission in Mali, wo die Mandatsobergrenze bei 250 Soldatinnen momentan liegt. Ganz kurz vielleicht zum Hintergrund. Es hat im März 2012 in Mali ja einen Putsch durch malische Soldaten gegeben, unter anderem auch als Reaktion auf einen Aufstand sezessionistischer Gruppen im nördlichen Teil des Landes. Und trotzdem ist es so, dass gerade dieser Putsch durch malische Soldaten eigentlich die MNLA, die im Norden Malis gekämpft hat, also die Bewegung für die Freiheit von Azawad, daraufhin mit Hilfe islamistischer Gruppen den Norden relativ schnell unter Kontrolle hatte diese Kontrolle dann aber auch schnell an die islamistischen Gruppen verloren hat. Und das hat man quasi vor allem in Frankreich relativ schnell zum Anlass genommen, hier eine Militärintervention dadurch zu begründen, dass angeblich das komplette Land Mali davon bedroht sei, zu einem Terrorstaat zu werden. Und es ist aber so, dass die Intervention eigentlich erstens schon gar nicht erst seit dem Zeitpunkt geplant war, sondern man kann eigentlich sagen, dass die EU schon Jahre vor dem Putsch umfangreich den Aufbau von einer polizeilichen und militärischen Infrastruktur mit unterstützt hat Und dass zweitens auch die Übergangsregierung, die in Mali implementiert worden ist, die dann auch quasi nach der Intervention gerufen hat, die eigentlich in Europa schon längst vorbereitet war, es zu einem völkerrechtlich doch relativ fragwürdigen Vorgehen gekommen ist, wie quasi diese Intervention mit der Operation Serval Frankreichs in Mali vorbereitet worden ist. Auch hier ist es so, dass man eigentlich davon sprechen kann, dass die beiden Einsätze der Bundeswehr quasi nicht nur ein Beispiel dafür sind, wie zivil-militärisch zusammengearbeitet wird und wie Truppen vor Ort ausgebildet werden, sondern auch, wie eine zivil-militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich formulieren kann. Bundesministerin von der Leyen hat zum Beispiel explizit gesagt, dass sie die Ausbildungsmission und dass sie die Unterstützungsmission Deutschlands auch explizit als unterstützendes Pendant zu der offenen Militärintervention Frankreichs in Mali versteht. Mit MINUSMA stellt die Bundesrepublik schon seit Februar 2013 Lufttransportkapazitäten sowie Luftbetankung für französische Streitkräfte bereit. Und das war anfangs im Rahmen der AU-Mission AFISMA der Fall, die dann später in MINUSMA aufgegangen ist. Und was genau die Bundeswehr im Rahmen von MINUSMA bisher gemacht hat, fasst eigentlich Oberstleutnant Frank Thiesmer relativ gut zusammen, der Kontingentführer des deutschen Einsatzes in Mali ist. Er hat gesagt, Zitat, Deutschland hat neben dem Lufttransport auch bei Führungs-, Verbindungs- und Beratungsaufgaben unterstützt. Zudem wurden auch Luftbetankungsfähigkeiten für die beteiligten französischen Kräfte zur Verfügung gestellt. Unser Beitrag war ein erheblicher, jedoch einer von vielen in einem großen Team. Die zweite Mission, EUTM Mali, ist wie gesagt eine Ausbildungsmission. Was allerdings noch interessant ist, ist, dass die Bundeswehr nicht erst seit dem offiziellen Mandat für EUTM Mali an Ausbildungsmissionen in Mali beteiligt ist. Zum Beispiel ist es so, dass auf eine Anfrage von der linken Bundestagsabgeordneten Sevim Dadelen das Verteidigungsministerium geantwortet hat, es habe bereits ab 2011 Aktivitäten des KSK in Mali gegeben und seit 2008, Zitat, sei zudem von deutschen Soldaten unter anderem auch Ausbildungsunterstützung für einzelne militärische Gruppen aus westafrikanischen Staaten geleistet worden, zum Beispiel aus Mali, dem Senegal und Nigeria. Die Bundeswehr selber sagt, dass diese Ausbildungsmission EUTM Mali darauf abzielt, den malischen Verteidigungs- und Sicherheitskräften koordiniert Hilfe zu leisten. Zitat, das malische Militär soll befähigt werden, die Stabilisierung des Landes in eigener Verantwortung weiter voranzubringen. Dazu gehören dann erstens eine Pionier- und Logistikausbildung, zweitens eine Ausbildung einer malischen Infanteriekompanie mit einem binationalen Trainerteam der deutsch-französischen Brigade und drittens sanitätsdienstliche Versorgung der Mission und Sanitätsausbildung malischer Soldaten vor Ort. Die Bundesregierung will beide Einsätze, also MINUSMA als Unterstützungsmission und EUTM als Ausbildungsmission, explizit auch im Rahmen der zivil-militärischen Zusammenarbeit verstanden wissen. Ursula von der Leyen hat zum Beispiel explizit das Zusammenspiel nochmal betont zwischen EUTM Mali, MINUSMA und auch dem französischen Kampfeinsatz Operation Serval. Und sie hat hier nochmal gesagt, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit leistet mit ihrem strukturellen, langfristigen Ansatz einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung, Befriedung und Entwicklung des Landes und ergänzt damit das sicherheits- und außenpolitische Engagement in Mali in einem vernetzten Ansatz. Die Frage ist ein bisschen, warum das Ganze, warum eigentlich dieser deutsche Einsatz so massiv vorangetrieben wurde. Ich würde sagen, dass die militärische Kontrolle der Region um Mali eigentlich immer noch vor allem für Frankreich wichtig ist, dass quasi die Ausbeutung der Bodenschätze für Frankreich von massiver Bedeutung ist und dass unter anderem quasi auch gewährleistet werden soll, dass der französische Staatskonzern Areva auch im Nachbarland Niger quasi unbehelligt weiter Uran ausbeuten kann. Und aber auch, dass quasi Frankreich ein massives Interesse daran hat, sich eine Afrika eine Vorherrschaft in der Region zu sichern. Nicht nur, aber auch gegenüber China. Also zum Beispiel ist es so, dass China mittlerweile der wichtigste Handelspartner Mali schon geworden ist. Aber es gibt auch einige explizite deutsche Interessen daran, warum es sinnvoll ist, diesen Militäreinsatz in Mali zu unterstützen. Und dazu gehört einmal, dass quasi ein Interesse daran formuliert wird, auch ein bisschen die französische Vorherrschaft auszuhebeln. Also es gibt quasi eine Gleichzeitigkeit von einem Vorantreiben einer gemeinsamen EU-Außenpolitik, weil Deutschland sich schon bewusst ist, dass das Land, wenn es als imperialistischer Akteur stärker werden will, nicht auf die EU als Militärfaktor verzichten kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch sowas wie eine Rivalität zwischen Deutschland und Frankreich. Und Deutschland versucht eben auch quasi über eine Unterstützung dieses Einsatzes gleichzeitig militärisch und politisch dadurch an Stärke zu gewinnen. Und das ist im Moment auch das, was Steinmeier will und wo ich auch sagen würde, was vielleicht nochmal ein Unterschied ist zu der Strategie, die die vorherige Bundesregierung gefahren hat. Das trägt, glaube ich, zum Teil auch schon Früchte. Also im Dezember 2013 hat zum Beispiel die Bundeskanzlerin mit dem malischen Präsidenten Keita diskutiert. Und der hat zum Beispiel, worauf die Bundesregierung sehr stolz ist, da gesagt in einem Pressestatement, dass es mittlerweile so ist, dass Merkel in Mali den diplomatischen Code 001 genieße, was so viel heißt wie in der Diplomatensprache, dass Deutschland mittlerweile zu einem wichtigsten Partnerland Malis geworden sei, politisch. Und dieser Code 001, das hat er auch explizit in dieser Rede betont, habe ursprünglich mal Frankreich zugestanden. Also es gibt durchaus quasi da auch schon eine Erfolgsgeschichte der Deutschen Bundesrepublik in Mali. Und ich glaube, dass es auch noch einen dritten, ein bisschen, wenn er sich auch banal anhört, gar nicht so banalen Grund gibt, nämlich, dass die Bundeswehr einfach auch ein Interesse daran hat, bestimmte Einsätze zu üben. Wenn sie nämlich quasi in einem Land, wo sie bei 45 Grad in der Hitze und in der Wüste ausbilden müssen, dann heißt es für die Soldaten, dass sie auch gleichzeitig üben können unter solchen massiven Bedingungen, die die deutsche Bundeswehr jetzt nicht unbedingt gewöhnt ist, zu trainieren, was es heißt, militärisch quasi in so einer Wüstenregion zu operieren. Ob das dann immer so alles funktioniert, wie man sich das vornimmt, ist ein bisschen eine andere Frage, weil ich zum Beispiel, Mari hat meines Erachtens zu Recht über gerade den Einsatz in Mali auch schon geschrieben, dass Mali schon als eine Art europäisches Afghanistan bezeichnet worden ist und dass man hier eigentlich auch bewusst in eine Intervention hineinschlittert und sich teilweise den Terror, den man zu kämpfen bevorgibt, durch die eigene Politik massiv auch selber schafft. Ganz kurz noch ein Blick ans Horn von Afrika als zweites Beispiel. Ihr alle kennt die Antipiraterie-Mission Atalanta, da will ich jetzt gar nicht mehr so wahnsinnig stark drauf eingehen. Ich glaube, die ist schon relativ häufig hier auch abgehandelt worden, aber die Atalanta-Mission ist eben eine von drei Missionen, die im Moment am Horn von Afrika von der Bundesrepublik unterstützt wird. Die anderen beiden Missionen ist einmal EUTM Somalia, als Pendant zu EUTM Mali auch eine Ausbildungsmission. Und das andere ist EUCAP Nestor. Das ist die, wie ihr hier seht, sogenannte Regional Maritime Capacity Building for the Horn of Africa and the Western Indian Ocean. EUTM Somalia, Deutschland war schon bis Ende 2013 mit 20 Soldaten an der Ausbildung somalischer Soldaten in Uganda beteiligt. Dort wurden jährlich ungefähr 2000 Soldaten für die damalige somalische Übergangsregierung ausgebildet. Und als die Mission Anfang dieses Jahres nach Somalia an den Stadtrand von Mogadischu quasi verschoben wurde, hat es zuerst einen Mandatierungsstopp gegeben. Also die Bundesregierung hat sich dann zunächst aus Gründen der unsicheren Sicherheitslage nicht mehr weiter beteiligt. Aber die Beteiligung an der Ausbildungsmission wurde am 3. April 2014 durch den Deutschen Bundestag eben wieder mandatiert mit einer Mandatsobergrenze von 20 Soldaten. Und Deutschland stellt zudem seit Mai 2014 auch den zivilen Dienstposten des politischen Beraters des Missionskommandeurs. Hier sind die Schwerpunkte der Aufbildung einmal Minenkunde, Sanitätswesen und Fernmeldewesen, aber ganz wichtig, vielleicht auch nochmal in Bezug auf das, was Lühr eben gesagt hat, ein Ausbau des Trainingsprogramms für Kämpfe im bebauten Gelände. Also es geht massiv darum, quasi den Kampf in Mogadischu, für den Kampf auch innerhalb Mogadischus zu trainieren. Mittlerweile geht es auch quasi um die Vorbereitung von Spezialisten, also von Militärpolizisten und Soldaten der zivil-militärischen Zusammenarbeit, die eben quasi auch genau für solche Aufgabenbereiche trainiert werden soll. Und eine Aufgabe der deutschen Mission ist es auch, das sogenannte Advising the Strategic Level, also es werden sogar Verteidigungsminister und der im Aufbau befindliche Generalstab mit dem sogenannten Mentoring, Advisory and Training Element durch die EU beraten und damit auch durch deutsche Bundeswehrsoldaten uns unterstützt. Und es geht quasi auch um eine Beratung bezüglich der Zusammenarbeit mit anderen Missionen in der Region, mit der Afrikanischen Union und eben um ein Gesamtkonzept der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik in der Region. Ein ganz zentral formuliertes Anliegen dieser Mission ist, dass die somalische Regierung das schrittweise lernen soll, selbst für Sicherheit und Ordnung sorgen zu können. Eine weitere Begründung ist auch, dass quasi Pirateriebekämpfung auch im Landesinneren Somalias stattfinden soll, was aber nicht quasi durch deutsche Soldaten gewährleistet werden soll. Atalanta ist ja quasi noch nicht, zum Glück noch nicht so weit ausgebaut worden, dass man auch mit Bodentruppen in Somalia tätig werden kann, sondern das sind dann Aufgaben, die zunehmend von der somalischen Armee selber geleistet werden sollen. Ich würde sagen, die Sicherheitssektorreform heißt damit auch in Somalia im Grunde Militarisierung, Ausbau einer Konfliktpartei vor Ort, aber quasi unter der Kontrolle weiterhin deutscher Soldaten. Das zivile Pendant dazu ist die Mission EUCAP Nestor. Die ist auch quasi explizit von der Bundeswehr selber als ziviles Pendant zu der Ausbildungsmission bezeichnet worden. EUCAP Nestor hat verschiedene Komponenten. Zum einen werden hier die Küstenwachen Djiboutis, Kenias, Tansanias, der Seychellen und der somalischen Regionen Somalilands, Puntlands und Galmudug ausgebildet und ausgerüstet. Und dabei wird auch explizit gesagt, dass diese Ausbildung bei der Arbeit und vor Ort stattfindet, wobei es quasi da auch nochmal darum geht, einmal selber durch die Ausbildung das deutsche Militär weiter zu trainieren und eben das Wissen auch an somalische Akteure weiter zu vermitteln. Zum anderen, das ist der zweite Punkt dieser Mission, sollen die Staaten der Region dazu befähigt werden, im Grunde Piraten, die von den europäischen Soldaten und Polizisten festgesetzt worden sind, vor Ort selber inhaftieren und verurteilen zu können. Das Ganze wird dann beschönigt formuliert als zum Beispiel Beratung bei rechtlichen Fragen im Bereich der maritimen Sicherheit. Aber ich denke, dass es auch explizit darum geht, solche sogenannten Piratenprozesse, wie er in Hamburg stattgefunden hat, zu verhindern und quasi auch dafür zu sorgen, dass das in Zukunft mehr vor Ort stattfindet. Die Mission hat sowohl in Djibouti als auch auf den Seychellen sogenannte Experten, die direkt in den Ministerien und Dienststellen eingebettet sind. Ein deutscher Fregattenkapitän ist zum Beispiel der persönliche Berater des Chefs der Marine in Djibouti. Auch hier vielleicht noch ganz zum Abschluss zwei, drei Sätze zum Warum dieses Einsatzes. Ich denke, zum Teil geht es sicher auch in Somalia darum, eigene Strategien zu testen und auch quasi solche Ausbildungsoperationen vermehrt zu üben. Zur EUCAP Nestor sagte zum Beispiel auch der Oberstleutnant Stefan Salo, die Beteiligung mit Soldaten in zivilen Missionen der EU sei absolutes Neuland, es müsste geübt werden. Und Zitat, das System Bundeswehr, das sich auf Einsätze vom Typ Kosovo, Afghanistan oder Mali ausgerichtet hat, muss mit dieser Sonderform der Entsendung von Soldaten noch Erfahrungen sammeln. Dieser Chef des Stabes der Mission wurde übrigens im Juni 2014 in Berlin zum Tag, sogenannten Tag des Peacekeepers geehrt, was vielleicht auch nochmal ein weiteres Beispiel dafür ist, was Lü eben gesagt hat, wie durch solche Mechanismen auch dafür gesorgt wird, dass es eine höhere Akzeptanzschaffung eben hier vor Ort selber gibt. Gleichzeitig denke ich, will man, dass Partnerländer in Afrika mittels Ausbildern und Waffenexporten hochgerüstet werden, um kostspielige eigene Interventionen zukünftig zu vermeiden. Oder, wie Bundeskanzlerin Merkel es ausdrückt, Zitat, wir müssen die Staaten, die bereit sind, sich zu engagieren, auch dazu befähigen. Aber es soll natürlich sich um die Staaten handeln, wo man auch vorher dafür gesorgt hat, dass die Regierungen jeweils auch das Richtige tun, nämlich im Interesse der eigenen imperialistischen Politik handeln. In Somalia kommt sicher noch dazu, was ist einer der Hauptgründe, was Kapitän zur See Thorsten Itis gegenüber der Deutschen Welle gesagt hat, Zitat, wir sind in der Welt abhängig vom Handel über die See, die meisten Güter werden auf dem Seeweg transportiert und selbstverständlich hat Piraterie, wenn sie denn in Seegebieten wächst und gedeiht, einen signifikanten Einfluss, das ist gar keine Frage. Dazu kommt, dass ja mittlerweile auch China und Indien in dieser Region am Horn von Afrika relativ präsent sind und schon allein das ein Grund dafür ist, dass man sich da nicht so schnell zurückziehen wird. Ich weiß, ich habe schon hoffnungslos überzogen, aber ich möchte trotzdem noch einen letzten Satz dazu sagen, was ich noch besonders interessant finde, nämlich, dass man ziemlich deutlich sehen kann, dass in der Interessenformulierung sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Interessenformulierung relativ viel abgeschrieben ist, eigentlich davon, was deutsche Industrie und dann verschiedene Wirtschaftsverbände gesagt haben. Also diese Begrifflichkeit Chancenkontinent Afrika zum Beispiel ist einfach abgeschrieben beim Bund der deutschen Industrie und auch vom Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft. Aber auch zum Beispiel der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagebau hat ein verstärktes Interesse am Chancenkontinent Afrika formuliert und quasi es als Kritik formuliert, dass wir im Moment den Chinesen nahezu kampflos das Feld in Afrika überlassen würden und das sei gefährlich. Darum geht es in Zukunft darum, quasi mit allen Mitteln, die man zur Verfügung hat, das deutsche Engagement auf dem afrikanischen Kontinent auszubauen. Und ich denke, dass diese beiden Missionen, die ich gerade ganz kurz vorgestellt habe, dafür ein ziemlich gutes Beispiel sind. Für uns als Friedensbewegung heißt es, dass wir, glaube ich, mit recht großen Schwierigkeiten konfrontiert sind in Zukunft, weil gerade mit diesem Outsourcing und auch mit dem Ausbau der zivil-militärischen Zusammenarbeit es natürlich für uns schwierig ist, auch quasi das vernünftig zu analysieren und Prozesse dagegen zu organisieren. Ich glaube, dass wir noch mal mehr gefordert sind, auch tatsächlich dann größer zu analysieren, was sind eigentlich die Interessen vor Ort, warum werden bestimmte Ziele eigentlich nicht mehr mit offenen Militärinterventionen unbedingt verfolgt, sondern eben mit Ausbildungsmissionen und zivil-militärischer Zusammenarbeit. Vielen Dank.